Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hoss und Hopf. Mein Name ist Philipp Hopf, mit dabei Kiara Chossainpour, der wieder zurück ist in Dubai. Manche Leute haben es ja schon mitbekommen auf Social Media. Wir hatten beide das seltene Vergnügen, uns persönlich zu treffen. Letztes Wochenende in München.
Oh, genau. Und da muss ich echt mal sagen, liebe Grüße an jeden, der mich oder auch dich, Philipp, in München erkannt hat. Ich war schockiert. Ich war ja schon länger nicht mehr so in Deutschland unterwegs. Aber das Ausmaß, in dem uns Leute erkennen und auch sagen, hey, danke für euren Podcast. Ich höre jede Folge. Danke, dass es euch gibt. Das war echt für mich unvorstellbar. Ich meine, du kriegst es ja viel öfter mit, Philipp. Und du berichtest mir auch immer davon. Aber das dann wirklich selber mal wahrzunehmen, unglaublich, unglaublich.
Und wie du aber auch sagst, im Positiven, ja. Also ich bin ja, als du abgereist bist, bin ich noch einen Tag länger geblieben und auch wo ich dann abends essen war und so, der Inhaber des Restaurants and so on. Ich glaube, ich musste 16 Mal aufstehen und Bilder machen oder so. Also aber alles sehr, sehr positiv und auch die Art und Weise, nicht irgendwie nur, du bist jetzt bekannt und wir machen Fotos, sondern wie viele Leute sagen, bitte richte einen Gruß an den Kian aus. Ihr habt mir so viel gegeben, ihr habt mein Leben verändert. Ich tue jetzt wegen euch positive Dinge umsetzen. Ich tue meine Routinen umsetzen. Ich habe neue Motivation in meinem Leben gefunden. Das ist wirklich ganz, ganz toll und es bestärkt uns auch da, darin, ja, das Ganze hier zu machen. Warum diese Sendung jetzt deutlich später erscheint als normalerweise, wenn wir jetzt hier einmal geskippt haben, lag nicht an Kian, das lag an mir. Mich hat es mit, wahrscheinlich war es eine Lebensmittelvergiftung oder irgendwie Magen-Darm-Infekt oder so, der mich erwischt hat und ich lag ein paar Tage flach. Deswegen bitte ich das zu entschuldigen und wir starten jetzt aber gleich mal mit einem Knallerthema aus der deutschen Medienlandschaft durch und zwar sind das Habecks AKW-Geheimakten. Gemeint ist damit Robert Habeck. Die AKW-Geheimakten gehen wir jetzt heute mal durch. Es geht um die Frage, ob sich Teile der aktuellen Bundesregierung aufgrund falscher Informationen hingezogen gefühlt haben, uns aus dem Bereich Atomenergie rauszunehmen, obwohl wir es hätten gar nicht tun sollen, obwohl bekannt gewesen ist, dass wir hätten weitermachen können, dass es möglich gewesen wäre. Es dreht sich viel um die Frage, wusste Robert Habeck selbst Bescheid? Das ist auch eine Frage, wo jeder deutsche Politiker früher hätte sofort zurücktreten müssen, wenn es da auch nur Gerüchte gegeben hätte. Aktuell hat sich das ja sehr stark geändert bei uns. Ich weiß nicht, wann es den letzten Rücktritt wegen überhaupt irgendwas mal gab. Aber Kian, lass uns doch direkt mal durchstarten.
Ja, ich finde, es ist absurd und das muss man hier vielleicht einfach mal so sagen. Und es scheint ja wirklich so passiert zu sein, dass deutsche Staatssekretäre Dokumente manipuliert haben und dann basierend auf diesen manipulierten Dokumenten die Regierung in Richtung Atomausstieg gedrängt wurde. Das heißt, im Umkehrschluss, manipulierte Dokumente haben dazu beigetragen, dass Deutschland die letzten drei Atomkraftwerke im letzten Jahr abgeschaltet hat vom Netz. Und das ist, wie du schon gesagt hast, im Artikel von Cicero veröffentlicht worden mit dem Titel »Wie die Grünen beim Atomausstieg getäuscht haben«. Und da drin steht, die von Cicero freigeklagten Atomkraftakten des Wirtschaftsministeriums zeigen, wie die Strippenzieher der Grünen 2022 die Entscheidung über eine Laufzeitverlängerung deutscher Kernkraftwerke manipuliert haben. Auch Habeck wurde falsch informiert. Also das Involvement hier von Habeck liegt daran, er ist Wirtschaftsminister gewesen. Er soll falsch informiert gewesen sein und basierend auf diesen falschen Informationen, wo bewusst manipuliert wurde, kam es zum Ende der Verlängerung für die Atomkraftwerke.
Und sie nehmen hier ihn aber auch trotzdem noch in Schutzkern, ne? Also letzter Satz, auch Robert Habeck wurde falsch informiert. Das steht zur Disposition, diese Behauptung hier. Denn da gibt es jetzt auch ganz andere Stimmen. Das Ganze ist jetzt durchaus, hier mischen sich jetzt auch Leute ein, ein Aufsichtsratsvorsitzender von E.ON, da gehen wir später mal ein, der sagt zu seinen Aussagen, das ist blanker Unsinn. Also hier hat sich einiges getan. Wir blenden mal kurz ein Video ein, damit das Ganze besser eingeordnet werden kann.
Das Magazin Cicero hat am Donnerstag interne Dokumente veröffentlicht, die zeigen sollen, wie einflussreiche Netzwerke der Grünen den Atomausstieg in Deutschland gestaltet haben. Im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz sei, Zitat, getrickst und getäuscht worden, um die Bürger, aber auch Ressortchef Habeck selbst, Zitat, hinters Licht zu führen, heißt es in dem Magazin. Der Fall sei für die regierende Ampelkoalition ein Skandal erster Güte und beschleunige den Vertrauensverlust der Menschen in die Politik. Nach einem Gerichtsbeschluss musste Wirtschaftsminister Habeck die Dokumente nun freigeben. Im Fokus der Kritik steht die Entscheidungsfindung zum endgültigen Ausstieg aus der Atomenergie. Die von Habeck lange zurückgehaltenen Dokumente erhärten den Verdacht, dass Deutschlands endgültiger Ausstieg weniger auf den Einschätzungen von Fachleuten beruhte, sondern das Produkt radikaler grüner Ideologen war. Die Dokumente weisen darauf hin, dass grüne Staatssekretäre wie Patrick Greichen, der zwischenzeitlich wegen der Trauzeugenaffäre seinen Hut nehmen musste, und Stefan Tiedow aus dem Umweltministerium unter Steffi Lemke eine Schlüsselrolle bei der Manipulation der Fachmeinungen innehatten. Der offengelegte Schriftwechsel stellt nur einen kleinen Ausschnitt aus den Entscheidungsprozessen auf höchster politischer Ebene dar. Dieser reicht jedoch aus, um feststellen zu können, der endgültige Atomausstieg Deutschlands ist offenkundig in erster Linie der Verdienst eines Netzwerks, Zitat, eingefleischter Energiewendeverfechter innerhalb der Grünen. Die Veröffentlichungen des Cicero könnten nun zu einer neuen politischen Debatte über die Atomenergie in Deutschland führen und das Vertrauen in die grüne Politik und insbesondere in Habeck weiter schwächen.
Was ich hier interessant finde, ich lese mal ein Zitat vor. Die Diskussion um die deutsche Energieversorgung war nach dem Angriff des damals wichtigsten Gaslieferanten Russland auf die Ukraine im Frühjahr 2022 neu aufgeflammt. Am Ende wurde der Betrieb der letzten drei deutschen Atomkraftwerke um einige Monate verlängert. Vor rund einem Jahr wurden sie abgeschaltet.
Genau, und das finde ich, fasst es gut zusammen. Es geht darum, der Hauptvorwurf ist eben, dass das Wirtschaftsministerium nicht das beste Outcome für Deutschland verfolgt, sondern eine eigene Agenda vielleicht, die sie dann eventuell ideologisch oder vielleicht auch wegen persönlichem Interesse oder persönlichen, ja, in irgendeinem monetärem Interesse komme, was wolle, so durchdrücken wollen. Und damit wollen wir uns heute beschäftigen. Und für mich interessant, das habe ich auch zu Philipp gesagt, als es um das Thema ging, ich war ja jünger, als das Ganze mit dem Atomausstieg passiert ist. Ich glaube, viele, die diesen Podcast hören, waren auch jünger. Deswegen einmal die Timeline, warum eigentlich Atomausstieg? Weil wir haben andere Länder, wie beispielsweise Frankreich jetzt in der EU, die extrem viel Energie über Atomenergie beziehen. Und ich kann mich noch erinnern, damals, als ich jünger war, die Fähnchen mit Atomkraft, nein, danke, mit der Sonne drauf. kannst du dich auch noch erinnern, oder Philipp?
Ja, natürlich.
Genau, logisch. Und da würde ich gerne mal einfach über die Geschichte in Sachen, warum eigentlich Atomausstieg drüber gehen. Zum einen, bevor wir dazu kommen, einmal kurz zu Robert Habeck. Ich glaube, das ist nämlich für mich, wie ich finde, wichtig auch nochmal zu erfassen, wer ist die Person Habeck eigentlich? Er ist ja Wirtschafts- und Umweltminister und Philipp, du machst da oftmals so ironisch-sarkastische Witze über seine Qualifikation als Kinderbuchautor. Deswegen einmal ganz kurz zu seinem beruflichen Werdegang einmal drüber gehen. Er hat sein Abitur gemacht 1989, danach war er im Zivildienst im Hamburger Spastikerverband für 2 Jahre. Danach
im Spastikerverband.
Genau, war er für 2 Jahre im Zivildienst. Danach hat er mit seinem Studium der Philosophie Philologie und Germanistik in Freiburg angefangen und sein Studium hat ihm sehr lange Zeit gedauert. Ich sehe hier 1991 bis 96, dann hat er noch seinen Doktor gemacht 1999, also insgesamt hier 9 Jahre lang in Sachen Philosophie und dann war er seit 1998 freier Schriftsteller. Das heißt, er hat Philosophie studiert und war danach Schriftsteller, ehe er sich dann 2002 bis 2004 politisch aktiviert hat und 2008 bis 2009 war er.
Also absolute grünen Vorzeigekarriere, um
Wirtschaftsminister zu sein. Das muss man.
Ja, oder überhaupt in die Politik zu kommen. Entweder Straßenmusikant, Theaterschauspieler oder Philosoph.
Ich finde es auch absurd, ehrlich gesagt, in Sachen Wirtschaft, dass es da keinen wirtschaftlichen Background in irgendeiner Weise gibt oder in irgendeiner Weise auch berufliche wirtschaftliche Erfahrung. Aber gut, diese Person ist jetzt Wirtschaftsminister und deswegen, bevor wir da dann tiefer auch nochmal drauf eingehen, hat er davon gewusst, war das ideologisch getrieben oder nicht? Allein unter diesem Vorbehalt, dass diese Person absolut unqualifiziert ist für diesen Job, kann ich es schon nachvollziehen, dass so eine Person dann wahrscheinlich nicht in der Lage ist, so eine Entscheidung vernünftig zu treffen und auch gut mal getäuscht werden kann, was es natürlich nicht zu einer Ausrede macht.
Ja.
Wenn du nicht qualifiziert einen Job eingehst, der eine große Verantwortung mit sich trägt über ein Land als Wirtschaftsminister, dann kannst du dich sagen, ja, Leute, ich hatte halt keine Ahnung, ich bin halt eigentlich Schriftsteller und habe Philosophie studiert und wurde halt getäuscht, sondern du hast diese Verantwortung übernommen, diese Rolle für das Land einzunehmen und die kommt eben dann mit Konsequenzen, wenn man solche Fehlentscheidungen trifft. Richtig?
Aber Kian, Frage an dich jetzt mal. Ich meine, grundsätzlich, wie siehst du das persönlich? Sollte man, wenn man eine spezifische Rolle hat und jetzt einfach mal über eine Bevölkerung von mindestens 82 Millionen herrscht, und man ist Verteidigungsminister, Ministerin oder Wirtschaftsminister oder Landwirtschaft oder. Meinst du nicht, dass man dann in diesem Bereich nicht nur eine Grundausbildung haben sollte, sondern der absolut ausgewiesene Experte in dem Bereich?
Genau, also absolut. Sehe ich genauso. Deswegen ist es auch für mich unvorstellbar, wie jemand, der gar keine Ausbildung oder Experience oder Berufserfahrung hat, überhaupt so eine Position bekommen kann. Da packt man sich an den Kopf und fragt sich, wie kann sowas überhaupt passieren? Wie existiert sowas?
So ist es. Ich will den absoluten Oberexperten haben. Ich will einen Multimilliardär haben. Ich will ein Finanzgenie, das von klein auf schon bekannt war dafür, dass es selbstständige Unternehmer war, dass es zig Unternehmen aufgebaut hat, die groß gemacht hat. Ich will einen deutschen Peter Thiel. Blödes Beispiel jetzt, Peter Thiel, aber der ist ja jetzt in den USA, ja. Ich will jemand, der Startups groß gemacht hat. Ich will jemand, dem man gerne zuhört, der Bücher geschrieben hat, wie finanzielle Systeme funktionieren, wie man im Zweifelsfall ein Land erfolgreich aufbaut, ja. Ich will als Verteidigungsminister/Ministerin einen Vier-Sterne-General oder Generälin haben. Ich will jemand mit Kampferfahrung. Ich will jemand, der genau weiß, was er will, der die verschiedenen in Schlachten schon ausgefochten hat, dem man zutraut, dass er sein eigenes Land und die Bevölkerung verteidigen kann. Solche Leute will ich in diese Stellen haben. Nicht ein Kinderbuchautor oder Leute, die komplett fremd sind. Wo gibt's denn das eigentlich außer in Deutschland? Ich meine, schau dir mal beispielsweise Verteidigungsminister an aus anderen Ländern. Das sind Vier-Sterne-Generäle und ja, und dann gibt's das bei uns.
Das sehe ich genauso, Philipp, und das würde ich auch idealerweise so haben wollen, aber man will ja zumindest jemanden, der im Interesse des Landes agiert, der nicht nur einfach Berufspolitik macht, also seine Zeit quasi als Politiker als einen Beruf sieht, der dann irgendwann zu Ende ist, dann daran denkt, was vielleicht am Ende des Berufes lobbytechnisch positiv für ihn ausfallen könnte, wie er das dann vorher ausgeführt hat und eben auch dann zudem noch nicht qualifiziert ist. Gut, aber ich würde sagen, da kommen wir, wie gesagt, ja später nochmal zu, wo wir darüber sprechen, was ist da eigentlich passiert bei diesen Akten, die rausgekommen sind. Erstmal zum Sachverhalt Atom. Energie an sich war die Atomenergie nicht immer in Deutschland unbeliebt. Beispielsweise, ich lese mal vor, in der damaligen DDR ging 1961 das erste wirtschaftlich genutzte Kernkraftwerk ans Netz. Auch im Westen war Konsens, die Kernenergie sei eine gute Sache. Vor allem im Industriekernland in Nordrhein-Westfalen war die Luft dreckig und der Himmel trüb. Das lag an der Strahl- und Kohleindustrie. Die Kohle wurde auch zur Stromerzeugung verfeuert. Die Kernenergie hingegen versprach saubere Energie. Und dann dementsprechend seit 1961 gingen insgesamt 37 Atomreaktoren in Deutschland ans Stromnetz. Und dann gab es die ersten größeren Skandale, von denen ja auch die meisten so vom Begriff her Bescheid wissen. Tschernobyl, das war, so wie ich das wahrnehme, der erste größere Skandal damals in der Sowjetunion, jetzt in der Ukraine, wo es einen Unfall gab und mit schweren Folgen eine Nuklearkatastrophe und dann die Forderung daraus entstand, hey, Atomkraftwerke sind nicht sicher, wir müssen sie abschalten. Und seit den 1980er Jahren waren übrigens auch die drei Atomkraftwerke, die jetzt 2023 abgeschaltet wurden, die wurden da erstmals in Betrieb genommen. Und es gab immer wieder Forderungen, beispielsweise von den Grünen, die 1983 in den Bundestag kamen und 1998 das erste Mal an der Seite der SPD mitregierten, das Ganze auszuschalten. Dann gab es die zweite Katastrophe, größere Katastrophe in Fukushima in Japan damals im März 2011, wo dann sich dazu entschieden wurde, okay, jetzt reicht es, jetzt war es das.
Das war dann auch unter Merkel, ne?
Genau, das war unter Merkel. Also nochmal kurz, um zusammenzufassen, der eigentliche Atomausstieg ist bereits 2000, im 2000er Jahr, unter der damals rot-grünen Regierung Schröder-Fischer passiert und beschlossen worden. Daraufhin wurde dann im November 2003 und im Mai 2005 die ersten Atomkraftwerke abgeschaltet und für die restlichen Atomkraftwerke wurde Reststrommengen ohne festen Abschalttermin vereinbart. Das heißt, man schaut, wie viel bleibt übrig. Und dann schätzt man ungefähr 2015, 2020 kann man das Ganze abschalten. Und dann daraufhin kam wieder, ja, die nächste Katastrophe in Fukushima, Tsunami, wir können uns noch erinnern, Erdbeben, wobei man sagen muss, rein und direkt aus oder von den nuklearen Folgen ist bisher, wie ich meine, gab es nur einen Todesfall. Jedenfalls hat das dann dazu geführt, dass die Regierung unter Merkel gesagt hat, nein, wir revidieren das Ganze, vollkommener Ausstieg wurde beschlossen. Und hier interessant auch, es wurde sich damals auf die sogenannte Ethikkommission für eine sichere Energieversorgung berufen, die aus 17 Mitgliedern, Politik, Wissenschaft und Kirche bestand, jedoch keine Vertreter der Energieversorgungswirtschaft enthielt.
Das ist doch ein Skandal. Also wirklich, wo ich das gelesen habe, ich habe gedacht, wollt ihr mich eigentlich verarschen hier? Wenn ich eine Kommission bilde, dann will ich wieder was haben? Ich will die absoluten Experten haben. Okay, nehmen wir Politiker, jeder für sich selber mal ganz kurz überlegen, ob die bei uns Experten sind. Wir haben es ja gerade schon besprochen und jetzt überlegt euch mal die anderen Bereiche, aber lassen wir das Ganze mal so stehen. Sie sollten ja auch involviert sein, sie müssen ja diese Entscheidung nachher umsetzen. Passt. Wissenschaftler, wollen wir die haben? Ja, Wissenschaftler sind wichtig. Okay. Brauchen wir Leute aus der Kirche, um so etwas zu entscheiden? Hä? Geht's hier irgendwie um Kinder? Nee. Also brauchen wir keine Leute aus der Kirche. Was wir definitiv brauchen, sind Leute aus der Energieversorgungswirtschaft. Warum sind die dort nicht inkludiert? Kann mir das mal einer erklären? Was ist da wieder los? Und Kian, wenn ich gerade bei meinem kleinen Rant bin, vorher hattest du es ja schon gesagt, die Grünen hatten immer wieder versucht, die drei letzten Atomkraftwerke abzuschalten. Die drei letzten Atomkraftwerke sind Emsland, Isar 2 in Bayern und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg, ganz in der Nähe hier in Stuttgart. Kenne ich sehr gut, weil ich dort selber immer beim Angeln war. Unten in Neckarwestheim am Atomkraftwerk konntest du sehr gut auf Karpfen angeln, weil durch das warme Kühlwasser, das da reingelaufen ist, war es quasi Sommer wie Winter an dieser Neckarstelle immer sehr warm und damit sind die Fische sehr groß abgewachsen. So, wir haben die besten Atomkraftwerke der Welt gebaut. Deutschland, beste Atomkraftwerke und damit sicherste Atomkraftwerke der Welt. Was wollen die Grünen machen? Wollen sie abschalten lassen. Wir bauen die besten Verbrennermotoren der Welt. Ja, hier im Ländle in Stuttgart kommen zwei ganz große Firmen her. Das ist einmal Mercedes-Benz und das ist einmal Porsche, die hervorragende Verbrenner bauen. Was wollen die Grünen machen? Wollen die Verbrenner abschaffen. Also das Land, das symptomatisch Nummer eins für hervorragende Automobile steht, Deutschland. Die Grünen wollen wieder das beste Produkt, das aus Deutschland kommt, abschaffen bei sich. Das ist sowas, regt mich echt auf. Wenn ich jetzt hier sehe, Ethikkommission, wo noch nicht mal die Leute von der Energieversorgungswirtschaft eingeladen werden, dafür aber irgendwelche Kirchenvertreter. Was ist denn da bitte los?
Genau, also kann ich auch nicht nachvollziehen. Ich kann vielleicht unter dem Vorwand Kirche wegen moralischer Wertevorstellung vielleicht ein Involvement vorstellen, aber dass dann gar niemand aus der Energieversorgungswirtschaft enthalten ist, das macht dann gar keinen Sinn. Und damals, ich zitiere hier aus 2011, der Ausstieg ist nötig und wird empfohlen, um Risiken, die von der Kernkraft in Deutschland ausgehen, in Zukunft auszuschließen. Er ist möglich, weil es risikoärmere Alternativen gibt. Der Ausstieg soll so gestaltet werden, dass die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie und des Wirtschaftsstandards nicht gefährdet wird. Das ist jetzt hier interessant, weil es für mich jetzt als Außenstehenden unverständlich ist, warum das Risiko von Kernkraft so hoch dargestellt wird. Wenn wir mal jetzt hier diesen Chart von Statista einmal einblenden, der wahre Preis für Energie, geschätzte jährliche Todesfälle pro Energiequelle weltweit. Da sehen wir, dass Atom auf diesem Chart ganz unten ist, mit einer Sterblichkeitsrate von 0,07 pro Terawatt, während Braunkohle mit 32,7 Sterblichkeitsquote pro Terawatt und 285.000 geschätzten Toden weltweit deutlich, deutlich höher ist. Ich habe ja gerade auch noch über Fukushima geredet, habe ich auch schon gesagt, dass laut offiziellen Angaben die meisten Todesopfer ausschließlich auf den Tsunami und dann die darauf gefolgten Evakuierungsmaßnahmen zurückzufolgen sind und es erst 2018 einen einzigen bestätigten Tod durch die japanische Regierung wegen strahlenbedingten Todesfall, also Krebs, der sich entwickelt hat, über Jahre aufgrund der Strahlung ergeben hat.
Und was läuft jetzt gerade auf Hochtouren auf 100% unsere Kohlekraftwerke in Deutschland, die wirklich den Dreck in die Atmosphäre raushauen? Die Grünen behaupten also, sie wären so interessiert am Naturschutz, am Umweltschutz. Das ist ihr Hauptziel. Dafür muss sich die ganze Gesellschaft verändern. Dafür müssen wir alle Einschränkungen hinnehmen. Dafür muss alles teurer werden. CO2 muss eingespart werden. Gleichzeitig sorgen sie dafür, das ist Fakt, er hat es gerade vorgelesen, gleichzeitig sorgen sie dafür, dafür, dass die Kohlekraftwerke jetzt auf Maximalleistung laufen müssen, was zu viel mehr Toten führt, weil sie die Energiesicherheit des Landes ganz bewusst in Gefahr gebracht haben. So, und mal ganz kurz das noch zu sagen. Es gibt ja durchaus Leute, die sagen, es ist alles Blödsinn, papalaplapp, die werden jetzt auch wieder zuhören und die haben auch ihre Berechtigung. Die sagen, Atomkraft ist weder günstig, noch ist es sehr gefährlich. Wenn es so gefährlich ist, dann hätten doch an der ersten Stelle die Japaner damals sagen müssen, nach der Katastrophe in Fukushima, nie wieder bauen wir ein Atomkraftwerk. Ja, bloß die Japaner bauen neue Atomkraftwerke. Die ganze Welt baut neue Atomkraftwerke. Die Franzosen, unsere Nachbarn gleich über der Grenze, bauen neue Atomkraftwerke. Von denen kaufen wir übrigens den teuren Atomstrom. Also irgendwie zu denken, dass bloß weil wir keine Atomkraftwerke mehr hier in Deutschland haben, was nur zu einer noch krasseren Belastung für die ohnehin geschundenen Steuerzahler und Bürger dieses Landes führt. Wir kaufen ihn von der anderen Seite. Wenn dort über der Grenze, da ist ja keine Mauer dazwischen, ist ja nicht irgendwie so eine Laserschutz dazwischen. Wenn dort über der Grenze Atomkraftwerke, die nicht so sicher sind wie die deutschen, denn wir haben die sichersten Atomkraftwerke gebaut, wenn dort etwas passiert, ja, glauben die Grünen dann irgendwie, dass es nicht zu uns rüberkommt? Kommt der radioaktive Wind nicht zu uns rüber? Wir könnten es doch viel besser kontrollieren in unserem Land, wenn wir die besten Produkte bauen. Ja, das ist so ein Punkt, wo ich mir echt sage, egal wie du es drehst und wendest, egal von welcher Seite du es schaust, es ergibt einfach keinen Sinn. Es ist also absolut unverständlich, wo wir ein Land sind, das nicht Erdbeben- oder Tsunami gefährdet ist, ja. Japan, extrem Erdbeben- und Tsunami gefährdet, bauen trotzdem weiter Atomkraftwerke, die das in Zukunft aushalten sollen. Deutschland aber baut die besten Atomkraftwerke der Welt, hat sie bisher gebaut, jetzt bauen wir gar nichts mehr, ist nicht Erdbeben- und Tsunami gefährdet und entscheidet sich trotzdem gegen die risikoärmste Methode der Energieerzeugung.
Wo du es jetzt auch erwähnst, beispielsweise Frankreich, ein Nachbar hier von uns oder unmittelbarer Nachbar in Europa, bezieht 70% ihrer Energie durch Atomkraftwerke. Und hier mal ein Chart eingeblendet in Sachen CO2-Emission und BIP im Verhältnis bei Frankreich. Und da sehen wir, seitdem sie auf Atomkraftwerke gesetzt haben, wie der BIP des Landes stark ansteigt und die CO2-Emission abfällt. Also hier dann wieder die Frage in Sachen eigentlichem ideologischen Ziel, grüne Energie, ist das doch vielleicht eigentlich etwas gewesen, was auch, wie jetzt bewiesenermaßen in Nachbarländern passiert, so positiv für die Umwelt ist. Das heißt für mich, das ist so meine Wahrnehmung, es sind größere Katastrophen passiert, die so eine Medienwelle mit sich getragen haben. Wir haben gesehen, zum einen damals in Tschernobyl und dann in Fukushima. Aber das Ganze scheint oder wirkt für mich eher hoch emotionalisiert oder vielleicht auch bedingt durch einen anderen Hintergedanken, den da die Akteure, die das so gepusht haben, damals verfolgt haben. Und da sehe ich persönlich, Philipp, da kommen wir sowieso gleich am Ende nochmal drauf zu sprechen, bevor wir jetzt auf die Geheimakten eingehen, da sehe ich nicht nur die Grünen zwangsläufig im Visier des Ganzen, sondern eben auch den damaligen Kanzler Schröder, der ja da auch wirklich direkte Kontakte und Bezugpunkte danach hat, inwiefern er persönlich davon profitiert hat, dass so eine Atomwende eingegangen wurde. Aber gut.
Da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf, was du da uns gleich präsentieren wirst, Kian, denn da hast du auch sehr guten Research betrieben. Lass uns jetzt aber mal auf die Eingeklagten, auch das ist wichtig zu erwähnen, es sind eingeklagte Akten. Die Bundesregierung hat die also nicht freiwillig rausgegeben. Wenn die nichts zu verbergen gehabt hätten, hätten die doch gesagt, hey, Freunde, hier, wir sind ganz transparent, wir haben uns korrekt verhalten, wir haben nichts zu verbergen, wir können alles zeigen. Nein, diese Akten wurden eingeklagt vom Magazin Cicero. Und jetzt gehen wir mal direkt auf den Beitrag und lesen hier mal vor. Zitat. Inmitten der tiefsten Energiekrise, die Deutschland seit Dekaden erlebt hat, zog die Bundesregierung eisern den Ausstieg aus der Kernkraft durch. Vor gut einem Jahr, am 15. April 2023, ging mit Isar 2, Emsland und Neckar-Westheim 2 die letzten drei AKWs vom Netz. Dem vorausgegangen war eine heftige Debatte darüber, ob dieser Schritt angesichts der wegen des Ukraine-Kriegs ausbleibenden Gaslieferungen aus Russland nicht geradezu wahnwitzig sei. kann ich genauso unterschreiben. Aber insbesondere die Grünen ließen sich von ihrem Lieblingsprojekt, das gewissermaßen sinnstiftend für diese Partei war, nicht abbringen. Wir bei Cicero wollten schon damals wissen, wie die internen Entscheidungsprozesse besonders im federführenden Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz in der kritischen Zeit gelaufen sind und beantragten deshalb Akteneinsicht, die uns jedoch verwehrt wurde. Da sind wir beim Thema Transparenz, wenn man nichts zu verbergen hat. So bedurfte es einer langen gerichtlichen Auseinandersetzung, bei der wir auf Grundlage des Umweltinformationsgesetzes schließlich vollumfänglich obsiegten. Die Dokumente haben wir also vor wenigen Wochen übermittelt bekommen. Die Ergebnisse unserer Recherche sind äußerst brisant, weil sie sich jetzt herausstellt, wie im Habeck-Ministerium getrickst und getäuscht wurde, um die Öffentlichkeit, aber auch den zuständigen Minister selbst hinters Licht zu führen. Einflussreiche Netzwerke der Grünen haben die Entscheidung über eine Laufzeitverlängerung deutscher Kernkraftwerke ganz offenbar manipuliert. Die Fachleute im Ministerium fanden kaum Gehör und ihre Einschätzungen wurden ignoriert oder verfälscht. Das sind härteste Anschuldigungen. Ich finde es auch interessant, dass Cicero hier Robert Habeck in Schutz nimmt, insofern, dass sie sagen, Sie sagen nicht nur, vielleicht wusste er nichts davon oder wir können nicht beweisen, dass er nichts davon wusste, sondern dass er hier auch getäuscht wurde. Das bedeutet, dass Teile der Grünen, das ist der Vorwurf, der viele, viele Male gemacht wurde von Leuten, die dann immer in die rechte Ecke gestellt werden, Vorwurf der Grünen gegenüber, dass sie nicht im Interesse der deutschen Bevölkerung handeln, nicht im Interesse der deutschen Wirtschaft handeln, sondern gegen die Interessen und damit eigentlich gar nicht an der Regierung sein dürften.
Interessant hierzu ist, was Anna-Viktoria Wendland, ja, das ist eine Technikhistorin und Expertin für nukleare Sicherheit, über das Dokument gesagt hat, welches hier eben zur Entscheidungsfindung in Sachen Atomausstieg herangezogen wurde. Ich zitiere, in der Stellungnahme wurde von den Fachbeamten dargelegt, dass eine Laufzeitverlängerung der drei letzten Atomkraftwerke mit den Erfordernissen der kerntechnischen Sicherheit vereinbar sei. Zwei Tage später wurde daraus, sie sei sicherheitstechnisch nicht vertretbar. Also das Gegenteil.
Ja, ist das nicht schön? Ja, also ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch zu altmodisch oder vielleicht würde man das konservativ nennen, aber wenn ich sowas höre, wenn sowas rauskommt, dann müssten ganze Kabinette, die müssten alle zurücktreten an dem Tag, tschüss, den Hut nehmen, ihr seid Menschen, die ganz bewusst dieser Bevölkerung schaden. Das kostet uns nach wie vor Arbeitsplätze, es kostet uns Multimilliarden, ich glaube, das ist gar nicht in Zahlen zu erfassen, was uns das kostet, die Mehrbelastung in einem Land, wo wir ohnehin schon größte Probleme haben mit der Wirtschaft. Ja? Und die treffen einfach Entscheidungen, die ganz bewusst der Wirtschaft weiter schaden, die große Unternehmen auswandern lassen. Wir haben ja jede Woche aufs neue Unternehmen, die auswandern, weil sie sagen, durch die gestiegenen Energiekosten lohnt es sich nicht mehr, in Deutschland zu produzieren. Das heißt, die Arbeitsplätze werden ins Ausland verlegt. Was die Grünen immer vorgeben zu tun, dass sie sozial sind, ja, das Gegenteil ist ja der Fall. Wenn sie sozial wären, würden sie dafür sorgen, dass die Arbeitsplätze in Deutschland bleiben, würden sie alles dafür tun, dass die Wirtschaft läuft, dass es sozial unserer Gesellschaft gut geht. Das Gegenteil ist ja der Fall. Deswegen geht es ihr nicht gut. Was sagt denn Habeck selber? Der Spiegel schreibt, Zitat, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat bestritten, in der Entscheidungsfindung über den Atomausstieg Bedenken innerhalb von Regierungsbehörden unterdrückt zu haben. In der ZDF-Sendung Markus Lanz bekräftigte er am Dienstagabend, in dieser Debatte sei nichts verheimlicht worden, dem zuständigen Bundestagsausschuss würden alle Akten zur Verfügung gestellt, bis dahin, also bis die Akten freigeklagt wurden, hatte Habecks Wirtschaftsministerium nur einen Teil der geforderten Dokumente übergeben und dies mit der Vertraulichkeit der Beratung begründet. Habeck sagte in der ZDF-Sendung, das Informationsfreiheitsgesetz sei in diesem Punkt für sein Haus nicht eindeutig gewesen, das Gericht habe das klargestellt und dann bekommen alle die Akten.
Ja, da ist dann die Frage, wusste Habeck von dem Ganzen oder nicht, hatte das bewusst gemacht? Ich würde hier an dieser Stelle ganz klar die Unschuldsvermutung beibehalten. Wir sind jetzt gar nicht auf die damaligen Staatssekretäre eingegangen. Das war nämlich damals Patrick Greichen. Da gab es das Treffen des ehemaligen Staatssekretärs Patrick Greichen und Habeck im Februar 22. Und in dieser Akte gibt es dann E-Mails zwischen Greichen und dem aktuellen Staatssekretär fürs Umweltministerium, Stefan Tiedo. Und da lese ich einmal vor aus den E-Mails, einmal von Patrick an Stefan. Lieber Stefan, anbei wie besprochen die Anmerkungen der Betreiber zum Thema Laufzeitverlängerung. Es steht zwar kein Fazit drunter, aber im Grunde ist klar, sie wollen das nicht. Sowas bräuchte es letzten Endes auch von der Atomaufsicht. Und dann ist die Frage, wer das mal auf welchen offiziellen Briefkopf packt. Besten Gruß, Patrick. Und was ich hier interessant finde, ist, dass Greichen und Tiedo sich schon länger kennen. Greichen arbeitete im Umweltministerium von 2001 bis 2012, bevor er die Lobbyorganisation Agora Energiewende leitete. Also hier ein Lobbyist für Energiewende. Und dann Stefan Tiedo, der war Parlament und Regierungsbetrieb der Grünen schon aktiv vorher, war Referent im Umweltministerium und 2016 unter Greichen als Chef Projektleiter Industriepolitik bei Agora. Das heißt hier Personen, die interessant, ja, hier eben auch vorbehaftet sind in Sachen ja, ihrer Politik. Und was dann noch in diesen Akten steht, ist, was die Unterlagen eindeutig zeigen, die Expertise der mit Steuergeldern bezahlten Fachleute im eigenen Ministerium spielte kaum eine Rolle. Meistens wurde sie gar nicht erst gefragt. Der mit grünen Parteisoldaten besetzte Führungszirkel des Wirtschafts- und des für nukleare Sicherheit zuständigen Umweltministeriums hat alle wesentlichen Schritte unter sich ausgemacht. Wenn die Fachreferate beider Ministerien doch mal ihre Einschätzung mitteilen durften, wurde diese meist übergangen oder gezielt verfälscht. Wer stattdessen immer Gehör fand, die Partei und die Bundestagsfraktion der Grünen. Deren Ziel war es von Anfang an, einen Ausstieg vom Ausstieg zu verhindern, koste es, was es wolle.
Koste es, was es wolle, den Ausstieg vom Ausstieg zu verhindern. Und jetzt ist es ja eines, Kian, weißt du, es gibt Leute, die, und wir haben sehr, sehr viele Ideologen in der Politik, die eben nicht mehr nach Logik und nach dem Besten für die Bevölkerung gehen. Das ist für mich eigentlich der Grundgedanke, warum man überhaupt irgendwas machen sollte, wenn man in der Politik ist. Aber in so einer Situation, wenn wir so, im Englischen sagt man vulnerable sind, also so anfällig, so verletzbar, wir sagen uns alles klar, wir tun uns die Lebensader für die Wirtschaftsnation Deutschland erstmal abschlagen, indem wir die Russen sanktionieren und wir kriegen kein günstiges Gas mehr. Okay, meiner Meinung nach großer Fehler, ist debattierbar. Gibt es Leute, die sehen das anders, die sagen, das müssen wir so machen und okay, unterschiedliche Meinung. Ja? Aber dann gleichzeitig zu sagen, während wir das da schon abcutten, dann müssten wir sagen, alles wird unternommen, um die Energiesicherheiten, die Energiepreise vor allem, ja, um eine Industrienation zu bleiben, braucht es günstige Energie. Es geht nicht, dass du die teuersten Stromkosten, die teuersten Energiekosten der Welt hast und gleichzeitig eine Industrienation bleibst. Das ist wie Öl und Wasser. Es geht nicht zusammen. Ja. Also wenn sie dann gleichzeitig noch pushen, die Atomkraftwerke auszuschalten, während wir schon ein massives Energieproblem haben, dann ist das bewusste und nachhaltige Schädigung des Wirtschaftsstandortes Deutschland, der dafür sorgt, dass wir, und wir sprechen ja laut Medienangaben jetzt schon von 17 Millionen Menschen in Deutschland, die an der Armutsgrenze leben. Ja? Und das finde ich schon, sehr krass, was hier abgeht. Ja?
Da muss man sagen, Philipp, ganz kurz, da bist du ja auch nicht der Einzige, der das Ganze kritisiert hat. Fairerweise auch aus der aktuellen Regierung, beispielsweise CDU-Vorstand Friedrich Merz, hat das Abschalten der letzten Reaktoren einen schwarzen Tag für Deutschland genannt. Außerdem hat beispielsweise Jens Spahn, der Vizevorsitzende der CDU, gesagt, dieser grüne Klimaminister lässt lieber Kohlekraftwerke laufen, den Klimakiller schlechthin, CO2-Drecksschleudern als klimaneutral. Also die Kritik, die ist hier auf jeden Fall sehr, sehr stark, auch seitens der CDU, da.
Und das soll mir mal einer da bitte argumentieren, Kian. Ich meine jetzt mal ohne Witz, es gibt ja, sag von mir aus, Atomkraft ist scheiße, okay. Aber wie kannst du es, wenn du wirklich für die Umwelt bist, zulassen, dass anstatt der Atomkraft jetzt Kohlekraftwerke, die erwiesenermaßen deutlich schlechter für die Umwelt sind, deutlich höheren Ausstoß an CO2 haben, wie kann man das für gut heißen, dass die jetzt auf Vollleistung laufen, während wir die Atomkraftwerke abschalten? Da musst du doch völlig verblödet in deiner Birne sein und ideologisch einfach sagen, es ist mir scheißegal, ich verpeste die Umwelt. Hauptsache, diese Atomkraftwerke kommen weg. Ja? Anders geht's nicht. Und solche Leute dürfen nicht mal auf 10 Kilometer in die Nähe der Politik oder in Entscheidungsgremien reinkommen, wo sie dieses alte Schlachtrost Deutschland, das wir versuchen, noch weiterhin zu erhalten, diese Wirtschaftsnation, wo sie die weiter negativ beeinflussen können.
Ja, und jetzt muss man hier einmal abschließend nochmal sagen, es ist für viele Leute nach wie vor eben ein Rätsel, warum es überhaupt eigentlich zum Ausstieg kam, weil wir eben, wie gesagt, viele europäische Nachbarn haben, die das durchziehen. Hier beispielsweise aus einem Interview, Anna Verona-Wendland sagt, egal ob wir nach Polen, Skandinavien, USA oder die Benelux-Staaten schauen, dort wurde wesentlich offener über Kernenergie nachgedacht, als das in Deutschland der Fall war. Und da muss man sich, da haben wir ja gesagt, timeline-technisch das Ganze anschauen, wann wurde das eigentlich beschlossen und von wem und wer hat das gepusht. Das war damals unter der rot-grünen Schröder-Fischer-Regierung in den 2000er Jahren und da finde ich einfach ein paar Zusammenhänge extrem auffällig zwischen Ex-Kanzler Schröder und, wenn man sich das einfach mal logisch überlegt, dem spieltheoretischen Profitträger, dem Hauptprofitträger aus dieser Situation. Weil wenn Deutschland seine Atomkraftwerke abschaltet und im gleichen Zeitraum dann seine Energiedependence bei Russland ausbaut mit Nord Stream Pipeline und dort Gas importiert, dann profitiert wer? Ganz klar Russland, die Russen. So, und da gibt's eben zu Ex-Kanzler Schröder ein paar auffällige Zusammenhänge. Zum einen war er langjähriger guter Freund mit Putin. Zum anderen
ist er nach wie vor.
Ist er auch nach wie vor. Gut, dass du sagst. Zum anderen hat er damals das Nord Stream Projekt als Kanzler stark unterstützt, nahm dann nach seiner Amtszeit einen hochdotierten Posten bei Nord Stream AG ein, welche im Umkehrschluss zu 51% dem russischen Energiekonzern Gazprom gehört. Und da gibt's auch ein interessantes Zitat von der Politikwissenschaftlerin Lilia Shevsova. Gazprom und die russische Führung ihn Schröder für den wichtigsten Lobbyisten von Gazprom in Europa und der Welt. Also er wird hier als der wichtigste Lobbyist bezeichnet. Und das finde ich noch viel absurder. Von 2017 bis 2022 war Schröder Chef des Aufsichtsrates des russischen staatlichen Energiekonzerns Rosneft. Also die Hauptprofitträger aus dieser Situation, einfach nur ganz logisch, spieltheoretisch, die russischen Energiekonzerne, dass der Kanzler, der das damals gepusht hat, dann da plötzlich in ganz ranghohen Positionen landet und ganz viel Kontakt hat und als wichtigster Lobbyist bezeichnet wird, da muss man sich dann die Frage stellen, wurde der Atomausstieg da aus persönlichen Interessen getätigt oder aus Interessen für das Land?
Ich meine, gute Frage, Kian, und auch interessanter Hintergrund. Ich finde es ja sehr, das soll sich jeder mal seine eigenen Gedanken drüber machen. Jetzt wollen wir ja doch nicht vergessen, dass das damals Schröder Fischer war. Ja, Joschka Fischer, die etwas Älteren werden sich noch erinnern. Interessante Persönlichkeit, Straßenkämpfer, gibt es noch ein ganz interessantes Bild, wo er so einen Motorradhelm auf hat und dann auf einen, ich glaube, einen am Boden liegenden Polizisten einschlägt und so. Also der war auch richtig dabei bei den Protesten damals der Linken. Der hat sich aber auch damals ganz klar geäußert und der steht meines Wissens nach nicht im Verdacht, mit den Russen geklüngelt zu haben, um das hervorgerufen zu haben. Ich lese hier gerade mal vor aus dem Buch von Joschka Fischer, Der Umbau der Industriegesellschaft von 1989. Hier nennt Fischer, Zitat, jede Mark, die unter dem globalen Verteilungsaspekt betrachtet, in den Ausbau und den Erhalt der Atomenergie gesteckt wird, eine krasse Fehlinvestition. Das ist schon lange vor Gazprom, Gasverbindungen, Pipelinebau und so weiter. Auch Fischer, damals ein würde ich sagen, absolute Galionsfigur der Grünen, den ich aber grundsätzlich gar nicht mal für insgesamt so einen schlechten Mann hielt. Ich habe den ja noch miterlebt. Der hat sich hier ganz klar geäußert. Ja. Er schreibt hier auch anschließend in seinem Buch, Zitat, die Energiefrage ist die Schicksalsfrage aller Industriesysteme. Die Durchsetzung und Finanzierung einer umweltverträglichen Energievernetzung, eines ökologischen Energiesystems, also wenn die zentralen Basisinnovationen eines ökologischen Umbaus der Industriegesellschaft vor ihr von einem rationellen, die Energieumwandlung verknappenden, umweltgerechten Energiesystem wird auch der entscheidende kulturelle Impuls ausgehen, der das Verhalten der Menschen und der Gesellschaft und ihrer verschiedenen Subsysteme grundsätzlich verändern wird. Also viele Worte, viele hochtrabende Worte, die ja verändert wird. Im Endeffekt geht er darauf ein, was die Grünen heute auch sagen wieder. Wir müssen vom Mindset her uns verändern und das machen sie ja auch, wie ich das persönlich sehe, mit Propaganda, den Leuten zu sagen, die Welt geht morgen unter, wir müssen hier massiv mit unserem CO2 runtergehen und erst wenn wir die Köpfe der Menschen verändert haben, dann können wir in eine ökologische Zukunft gehen. Also er spricht auch von der ökologischen Kulturrevolution und damit nimmt er Bezug auf Maos Kulturrevolution, ja, die sehr viele Millionen Menschen das Leben gekostet hat. Ich glaube, mehrere Millionen Todesopfer war das damals bei Maos Kulturrevolution. Ja, also hier werden sehr martialische Begriffe aus dem Kommunismus genommen. Sollte auch keinen verwundern. Ich will damit nur sagen, dass Schröder sicher nach seiner Karriere, wie die allermeisten Politiker, wohlgemerkt, müssen wir nur nach Amerika schauen, dort machen sie es ja eigentlich schon währenddessen, die verdienen das richtige Geld, den richtigen Zaster erst, wenn sie raus sind, die ganzen Kontakte genommen haben und dann in die Wirtschaft gehen und wie es beispielsweise ein Friedrich Merz auch schon gemacht hat, ja, und dann diese Kontakte nutzen, um eben Beraterhonorare zu kassieren oder um Aufsichtsratplätze einzunehmen, wie es beispielsweise Schröder bei Gasunternehmen in Russland gemacht hat.
Da bleibt jetzt die Frage, Philipp, wie geht's jetzt hier weiter? Warum schmeißt Habeck die Leute nicht raus? Warum fehlt die Transparenz? Warum passiert nichts in Reaktion auf das Ganze? Na, zum einen Beispiel Reaktion seitens der CDU und CSU. Die sagen nämlich, 5 der 6 letzten deutschen Atomkraftwerke könnten, so ist aus Fachkreisen zu hören, immer noch mit vertretbarem Aufwand wieder ins Netz gebracht werden und haben das dann auch für ein potenziell baldigen Regierungswechsel bereits angekündigt. Ich muss ganz klar sagen, weltweit gibt es 412 Reaktoren. Frankreich, hier Nachbarland, ganz weit oben als 2. Platz mit 56 Reaktoren. Natürlich Amerika auf der 1 mit 93 Reaktoren. Ich persönlich, man kann am Ende nicht sagen, ob Habeck davon Bescheid wusste oder nicht. Für mich wirkt es als Außenstehender nachvollziehbar, dass Habeck einfach hier der passende Trottel in Anführungsstrichen ist, um auf der Nase hervorzuführen und da seine eigene Agenda umzusetzen, weil er einfach so unterqualifiziert ist, was es aber natürlich nicht als Ausrede rechtfertigt, dass er eben solche Fehlentscheidungen trifft und dann wahrscheinlich auch, wenn das der Fall sein sollte, zurücktreten müsste. Aber ich glaube, das geht noch viel tiefer und dass es da viele verschiedene geopolitische Interessen gibt, die das wahrscheinlich über Jahrzehnte hinweg so gepusht haben. Und das finde ich halt schade. Das finde ich schade, dass da so wenig wissenschaftlich und rational gehandelt wurde und ich hoffe, dass sich das in eine wissenschaftliche und rationale Richtung wenden.
Ich glaube, das ist ein Wunschgedanke, Kian, und ich möchte das, du drückst dich da sehr diplomatisch aus, es ist schon deutlich dramatischer und hier gibt es ja auch Widerspruch jetzt aus der Wirtschaft, ja? Also was hier gemacht wurde, ist, diese Leute legen alle einen Eid ab, Schaden vom deutschen Volk abzuhalten. Und das Gegenteil, faktisch Gegenteil wird gemacht. Es wird massivster Schaden zugefügt. Es kommen die Hiobsbotschaften von allen Richtungen rein. Große Unternehmen aus dem Mittelstand hauen alle ab. Ja? Warum? Wegen dem Energieproblem, das Deutschland hat. So, und jetzt haben wir hier ganz neu die Schlagzeile hier beispielsweise aus dem Fokus. Ex-Aufsichtsratsvorsitzender von E.ON, dem Energieversorger E.ON, Zitat, mit Verlaub, das ist Unsinn, jetzt teilt Atommanager gegen Habeck aus. Also jetzt kriegt er schon direkt aus der Wirtschaft den Widerspruch. Ich lese mal ganz kurz die Key Facts durch. Herr Clay, das ist der Ex-Aufsichtsratsvorsitzende, das Magazin Cicero hat Dokumente veröffentlicht, die belegen sollen, dass Wirtschaftsminister Robert Habeck entgegen seiner veröffentlichten Zusicherung im Frühjahr 2022 die Frage des Weiterbetriebs von Kernkraftwerken nicht ergebnisoffen geprüft hat. Sie sind zwar vor 12 Monaten bei E.ON ausgeschieden, waren aber zu der Zeit Aufsichtsratsvorsitzender des Energieriesen. Wie stehen Sie zu den Schlussfolgerungen des Cicero? Also zu der Auswertung der Akten des Magazins Cicero. Darauf sagt Karl Ludwig Clay, was der Cicero da herausgefunden hat, überrascht mich nicht. Es entsprach und entspricht voll und ganz meiner Wahrnehmung. Worauf beruht denn Ihre Wahrnehmung? Fragt der Fokus. Darauf Clay, aus meinen Beobachtungen im Jahr 2022. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Mit Datum vom 7. März 2022 veröffentlichten Bundeswirtschaftsminister und Bundesumweltministerium einen sogenannten Prüfvermerk, auf dessen Basis sie eine Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke nicht empfehlen könnten. Zusammengefasst steht darin, dass erstens deren 4,4 Gigawatt Kraftwerksleistung keinen relevanten Beitrag zur Energieversorgung leisten würden und zweitens, dass aufgrund der regulatorischen und technischen Hindernisse die Laufzeitverlängerung gar nicht möglich sei. Und jetzt die Worte. Mit Verlaub, beides ist Unsinn. Es ist also beides falsch, was Sie angegeben haben. Und ich denke, dieser ganze Prozess, Kian, ist hier immer noch ein weiterlaufender Prozess. Und ob wir hier noch ein achtes Weltwunder erleben würden, dass einer aus der Politikerriege wirklich zurücktreten muss, we will see. Ich habe da meinen Glauben an Konsequenzen der aktuellen politischen Klasse schon ein bisschen verloren, weil da hätte es schon so viele Rücktritte hageln müssen bei diesen ganzen Dingen, wo epochal versagt wurde. Und irgendwie, alles ist nur noch ein weiter so. Wir drücken es durch. Ich bin da skeptisch, aber wir sehen auf jeden Fall, dass da Bewegung in dieser Sache ist.
Ja, ich kann nur wiederholen, ich hoffe, dass, wenn es vor allem um so relevante Themen wie Energiesicherheit geht oder so kontroverse Themen wie Atomkraftwerke, dass wissenschaftlich und rational gehandelt wird und informiert wird. Ich kann mich zum Beispiel auch noch erinnern, neben diesen kleinen Fähnchen mit der Sonne drauf, wie gesagt, ich war da sehr jung, es gab einen Film. Und ich habe gerade nebenbei nachgeschaut, ich habe den Film tatsächlich gefunden. Der hieß Die Wolke. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Philipp. Den habe ich gesehen als Kind. Ich glaube, ich war da
ich habe schon mal davon gehört, ja.
Und ich habe diesen Film gesehen. Und es ist ein Film, in dem es zu einem Störfall in einem Atomkraftwerk kommt und es dann zu einem Super-GAU kommt. Und dann werden da Kinder gezeigt, die halt von ihrer Schule abhauen. Und dann hört man diese Sirenengeräusche. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich als Kind Angst vor so einer Situation hatte. Dann sieht man die ganzen Fähnchen mit Atomkraftwerk, nein, danke und so weiter, wie viele Leute sich dagegen aussprechen. Das ist eine sehr emotionale Situation plötzlich, wobei man das doch vor allem, wenn es um so einen wichtigen Aspekt wie Energie bei so einer Industrie schwergewichtigen Nation wie Deutschland geht, dass man da eigentlich eher rational und logisch hätte handeln müssen. Wenn es ein so emotionales Thema dann aber emotional aufgekocht und Fukushima und dann kommt aber raus, dass am Ende nur ein einziger Tod dem Atomkraftwerk tatsächlich direkt zu Schulden kam. Das finde ich dann halt schade. Und ich kann nur, wie gesagt, sagen, wie ich aus meiner eigenen Position das wahrgenommen habe, damals diesen Film gesehen, als Kind Angst vor diesem Atomgeräusch, was dann da kommt, diesem Alarm. Und ich hoffe, dass solche Themen nicht so stark emotionalisiert werden, sondern eben wissenschaftlich und logisch abgearbeitet werden.
Leute, schreibt uns das mal in die Kommentare rein. Wie steht ihr dazu? Ich bin sicher, da gehen die Meinungen sehr auseinander und ich bin mir auch ziemlich sicher, das sehen nicht alle Leute so wie Kian und ich. Es gibt viele Leute, die sind absolute überzeugte Atomgegner und das ist auch völlig in Ordnung. Ich hoffe, dass das so rüberkommt. Wir vertreten hier unsere Meinung, das ist ganz klar. Logischerweise, wir versuchen es halbwegs neutral, aber hier sind zwei Menschen und vor allem ich bei so einem Thema, da bin ich sehr aufgeladen und ich tue das kund, aber wir akzeptieren auch alle anderen Meinungen. Wenn man es ausdiskutieren kann, das ist ganz, ganz wichtig. Am Ende sollte nie Ideologie, sondern immer die besten Argumente überwiegen. Deswegen schreibt uns gerne mal eure Argumente rein. Wie habt ihr das Ganze gefunden? Wie haben wir das Ganze geresearched? Wie seht ihr diese Situation? Wie seht ihr die Konsequenzen? Sollte Habeck zurücktreten? Sollten auf jeden Fall grundsätzlich Konsequenzen herrschen oder sagt ihr, das Ganze ist genau richtig gelaufen, das ist gut so, das ist der einzige Weg, dass wir in ein anderes ökologisches Zeitalter reinkommen. Jo, hat Spaß gemacht, Kian.
Hat auch Spaß gemacht, Leute, lasst uns gerne Feedback da. Jeden Montag, jeden Freitag, ab jetzt natürlich wieder regelmäßig und dann sehen wir uns im nächsten Podcast. Bis dahin. Tschüss.
Top. Ciao, ciao.